Wir grüßen uns ganz herzlich heute Abend. Ich möchte noch einmal beten. Herr, ich danke dir jetzt heute Abend für ein jedes, das du hierher gebracht, hierher gelockt hast. Und Heiland, du siehst, jetzt haben wir den Auferstehungstag. Und wir dürfen loben und preisen und anbeten, denn wir haben es schon gesungen, du lebst, Herr Jesus. Und gib uns Gnade, dass wir das so richtig begreifen. Ich danke dir. Du bist der lebendige Gott. Und du kannst uns jetzt helfen, dass wir alles verstehen, Herr. Ich rühme deinen wunderbaren Jesusnamen. Und Heiland, ganz einfach, begegne uns. Ach, wir sind so dankbar, dass es dich gibt, Herr Jesus, und dass wir dich kennen dürfen und dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Ich preise dich dafür. Und jetzt brüte du mit dem Parakletos, mit dem Heiligen Geist über diese Versammlung und mir schenkst du Kraft. Herr, ich danke dir, denn du bist wunderbar. Amen. Meine lieben Freunde, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn ich sage wahrhaftig, Freunde, dann möchte ich das ergänzen und sagen, er ist leibhaftig auferstanden. Das Grab war leer. Und meine Freunde, ich möchte hier heute Abend sagen, das ist die Wahrheit des Christentums. Wir haben einen lebendigen Jesus. Und er hat gesagt als Verherrlichter, ich war tot und siehe, ich lebe. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und er hat diesem Seher von Patmos, diesem Johannes, gesagt, fürchte dich nicht. Meine lieben Freunde, die Welt hat Angst. Angst vor einem neuen Krieg. Die größte Bombe, die Amerikaner noch gar nie eingesetzt haben. Es ist aber keine Atombombe, aber die größte, unwahrscheinlich, die haben sie runtergelassen und ungefähr bei 100 Menschen sind umgekommen und diese Tunnels, die sind zerstört. Und jetzt, Freunde, die Schiffe, die sind unterwegs in Richtung Nordkorea. Und dieser Kerle dort, Freunde, der ist nicht normal. Das sieht man nämlich schon an seiner Frisur. Freunde, aber er ist sehr, sehr gefährlich, der Mensch. Und wenn ich da diese Massen sehe und diese Armee, wie die da im Steckschritt aufmarschiert. Und er hat Atomwaffen. Dann könnte einem Angst werden. Aber meine Freunde, wir haben dieses Wort und unseres Herrn, fürchte dich nicht. Und meine Lieben, ich will euch lesen, es ist eine Negation. Was das eigentlich wäre, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Das wird uns ganz klar gesagt von diesem Apostel Paulus, Freunde, es war der Saulus von Tarsus. Er glaubte überhaupt nicht an diesen Jesus. Er hat ihn verfolgt, meine Lieben, und die Gemeinde verfolgt. Und dann plötzlich lag er am Boden, geblendet, und als Blinder kam er dann an in Damaskus. Und dann ist er diesem lebendigen Jesus begegnet, diesem verherrlichten Christus. Und hört einmal, was er uns sagt, wenn diese Auferstehung, wenn das nicht wahr wäre. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube umsonst. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, welche in Christo verstorben sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Freunde, dann ist alles nichts. Dann gibt es keinen christlichen Glauben. Dann ist alles Illusion. Und jetzt kommt die Erlösung. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da entschlafen sind im Herrn. Das dürfen wir einfach wissen. Und meine Freunde, als letzter Brief, den er diktiert und zum Teil geschrieben hat, das ist der zweite Brief des Paulus an Timotheus. Und da möchte ich heute Abend euch einen Vers mitgeben, ein Merkvers. Da steht, der Herr aber wird dir in allen deinen Dingen Verstand geben. Hab im Gedächtnis Jesum Christum, der auferstanden ist von den Toten aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Halt im Gedächtnis. Meine Freunde, der Mensch denkt immer etwas. Und wir lassen uns von den Gedanken, Freunde, in Besitz nehmen. Manchmal gehen wir um eine Sache herum, um einen Berg von Sorgen und wir kommen da nicht drüber hinweg. Wir denken und wir diskutieren in unseren Gedanken mit uns selber. Wir reden mit uns selber und so weiter. Wir sind gefangen. Und jetzt schreibt dieser Mann hier, halte Jesum Christum im Gedächtnis, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Freunde, lasst uns erfüllt werden von der Kraft dieses Auferstandenen, dann wird es ganz, ganz wunderbar. Meine Freunde, mein Thema heute Abend ist ja Matthäus. In der Einleitung von Daniel haben wir gehört, wie Jesus diesen Mann berufen hat. Ich möchte das noch einmal aufschlagen. In Matthäus Kapitel 9, und ich lese hier von Vers 9 an, aber Freunde, ich möchte es im Zusammenhang lassen, wisst ihr, es war etwas geschehen, Jesus war in seiner Stadt, seine Stadt ist Kfarnachum, das Dorf des Nahum, Kapernaum sagen wir, und dort waren so viele Menschen in dieser Synagoge und da waren vier, die hatten einen großen Glauben und sie brachten einen Mann und sie kamen einfach durch diese Menge mit dieser Bahre nicht durch, es war nicht möglich. Und dann sind sie aufs Dach gestiegen und haben da eine Lücke gemacht, ich weiß nicht genau, wie das geschehen ist. Und dann ließen sie diesen Gichtbrüchigen runter zu ihm und als er ihren Glauben sah, hat er diesem Mann gesagt, deine Sünden sind vergeben. Und alle haben gedacht, er würde jetzt ein Wunder machen, er würde den gesund machen. Und jetzt haben sie in ihren Gedanken überlegt und gesagt, er lästert ja Gott, wer kann den Sünden vergeben außer Gott? Und er hat ihre Gedanken lesen können und dann sagt er, auf dass ihr wisst, dass des Menschensohn Macht hat, auch Sünden zu vergeben. Stehe auf, nimm dein Bett und geh. Und er stand auf, Freunde, hat seine Matratze genommen, das war so eine Lischenmatratze, unwahrscheinlich schwer, ich habe die erlebt in Jerusalem im Museum. Und dann ging der weg und sie lobten Gott, es war gewaltig, was da geschah. Und wisst ihr, dieser Zöllner da, der hatte von diesem Propheten gehört. Dieser Jesus, der ging ja wie ein Wirbelwind durch Galiläa und hat dort überall wieder gepredigt und es war gewaltig. Und jetzt kommen wir eben zu diesem 9. Vers. Und da Jesus wegging von Kapernaum da, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Freunde, das war unwahrscheinlich. Wisst ihr, dieser Matthäus, der hat einen großen Mann über sich, dem war er verpflichtet. Das war der König Herodes. Für ihn wurde da Steuern eingenommen und Steuern von denen Karawanen, die da durchkamen. Und dieser Mann, er ist bekannt, er hat Johannes den Täufer hinrichten lassen. Der war sein großer Chef. Und Freunde, vielleicht hat er noch einen anderen über sich, und zwar den Zachäus, dieser Kleine, der da in Jericho war, auf diesem Baum. Ein kleiner Mann, ein Männlein. Er wollte Jesus sehen und es steht da geschrieben, dass er ein Oberster war, der Zöllner. Meine Lieben, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich höre, wie Jesus diese Menschen da gerufen hat. Zwei Worte. Folge mir. Und er stand auf, Freunde, hat seine Kasse da sein lassen und folgte ihm einfach nach. Freunde, diese Zöllner, das waren eben Verräter, wie wir schon gehört haben, das stimmt. Aber meine Lieben, das war auch eine Kaste für sich, das waren intelligente Menschen, von denen konnte jeder schreiben und lesen und Freunde vor allem rechnen. Und die konnten jetzt so ein bisschen frei das Geld verlangen. Einen Teil mussten sie weiter abgeben, aber sie haben die Menschen betrogen. Dann waren sie Kollaborateure Roms. Man hat sie verachtet. Aber es waren wichtige Leute. Sie hatten Macht. Folge mir. Freunde, Matthäus war ein Jude. Er wohnte dort unten. Ich weiß nicht, ob er wohl sich gefühlt hat in seiner Haut, als ein Angestellter der Macht, dieser Militärmacht, dieser Besatzungsmacht Roms. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber eines ist interessant. Folge mir. Und dann steht, und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, da er zu Tische saß, im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Er musste ein großes Haus haben, viel Platz, ein reicher Mann. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was da sei. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten, denn die Gerechten, die sich selber gerecht vorkommen, Freunde. Vor Gott ist ja kein Mensch gerecht. Mit seiner eigenen Gerechtigkeit kann es keiner packen und er kommt nicht zum Ziel. Die Gerechtigkeit von Gott, die kommt von ihm. Er ist für uns stellvertretend am Kreuz gestorben. Und meine lieben Freunde, er ist von den Toten auferstanden und er lebt. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Meine Freunde, ich möchte jetzt, weil heute der Auferstehungstag ist, Ostern, möchte ich mit euch aus diesem ersten Evangelium, Matthäus, wir haben die drei, die zusammengehören, Matthäus, Markus, Lukas, von diesem ersten möchte ich jetzt einmal mit euch lesen, was dieser Mann als etwas Besonderes uns zu sagen hat. Ich schlage einmal das 27. Kapitel auf. Matthäus Kapitel 27. Und hier begegnen wir, meine lieben Freunde, der Auferstehungsmacht, der Auferstehungskraft, wisst ihr. Ich lese hier einmal von Vers 51 an. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte. Und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf. Und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung. Und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Freunde, diese Auferstehungskraft, Freunde, die war jetzt nicht nur für Jesus. Stellt euch einmal vor, diese Welt, diese Erde, die wollte dieses Unrecht nicht auf sich ruhen lassen. Deshalb dieses gewaltige Erdbeben. Und jetzt sind da die Gräber aufgemacht worden, aufgesprungen. Sie sind aber aus diesen Gräbern erst gekommen nach seiner Auferstehung. Das ist auch etwas Eigenartiges. Und sie kamen in die heilige Stadt, das ist Jerusalem, das ist ganz klar, und erschienen vielen. Und ich sage euch, das war die Erstlingsschar der Auferstandenen. Und das ist der Grund, warum wir auch von einer sogenannten Leibesauferstehung reden. Dieser Körper, du bist errettet, deine Geistseele, die geht zu Gott zurück. Dort sind die Geister der vollendeten Gerechten und dort warten die, lustwandelnd beim Vater und beim Sohn. Und dann kommt die Leibesauferstehung, denn Jesus ist auch leibhaftig auferstanden. Das Grab war leer, da war kein Leichnam. Und meine Freunde, nicht nur er ist auferstanden, sondern Heilige. Und die sind dann in der Stadt vielen erschienen. Und ich sage euch, diese Erstlingsschar, die ist dann mit ihm gen Himmel gefahren. Der Hauptmann aber und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, dass sie sahen das Erdbeben. Und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, inkarniert ins Fleisch gekommen, Mensch geworden. Das ist etwas Gewaltiges. Meine Freunde, dieser Matthäus hat uns ein fantastisches Evangelium geschrieben. Und ich möchte euch einladen, einmal dieses ganze Evangelium, dieses Buch des Matthäus, des Zöllners, zu lesen. Ich will euch sagen, was einem auffällt. Der Mann war ein Schriftgelehrter. Das ist das Evangelium, das er eigentlich für das Volk Israel geschrieben hat. Und wisst ihr, was geschah? Freunde, er hat immer und immer wieder zurückgeblendet in das Alte Testament. Und er hat immer wieder gesagt, damit der Prophet, was der gesagt hat, damit das erfüllt wird. Und er zieht das Alte Testament jetzt in sein Evangelium hinein und er zeigt, dass eigentlich jedes Buch in der Bibel von Jesus, von seinem Sterben, von seinem Auferstehen redet, Freunde. Forschet in der Schrift, das hat Jesus gesagt, denn sie zeugt von mir. Und da hat er natürlich das Alte Testament gemeint, weil es das Neue gar nicht gab. Kein einziges Buch und kein einziger Brief. Also viele sind auferstanden. Und natürlich nicht, um wieder in die nächste Gruft zu gehen, um wieder zu sterben, sondern, Freunde, die sind auferstanden. Nach der Auferstehung sind sie den Menschen begegnet. Und das war die Kraft der Auferstehung. Das war die Erstlingsschar der Erlösten, die den Tod überwunden haben durch die Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus. Meine Lieben, ich möchte jetzt mit euch das letzte Kapitel dieses Zöllners betrachten. Es ist das 28. Als aber der Sabbat um war, gestern war Karsamstag. Karfreitag, Freunde, der große Yom Kippur für uns Christen. Yom heißt Tag, Kippur der Versöhnung. Da ist der Sohn Gottes am Kreuz gehangen, aufgehängt. Meine Lieben, da hat er die Sündenlast der Welt getragen, des ganzen Kosmos. Da hat er dich gesehen in deiner ganzen Größe, möchte ich sagen, in deinem ganzen Leben, in allem, was du durchmachst, was du erlebst in diesen 70, 80, 90 Jahren. Und meine Lieben, jetzt war der Sabbat vorbei. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, also der erste Tag der Woche ist der Sonntag, nicht der Montag, der Sonntag. Der siebte Tag ist der Sabbat, der Samstag. Der beginnt am Freitagabend bei Sonnenuntergang und hört auf am Samstag bei Sonnenuntergang. Und jetzt haben wir den ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und Freunde, wenn ich an die anderen Evangelisten denke, die sagen uns, dass die mit Salbe gekommen sind. Freunde, einer, der unwahrscheinlich viel Salbe gestiftet hat, das war der Nikodemus. Meine Lieben, das ist so interessant, dass keiner daran dachte, dass Jesus auferstanden gewesen ist. Dass er von den Toten auferstehen wird, das war wie ausgelöscht. Auch die Maria Magdalena, Freunde. Die andere Maria. Wisst ihr, der Tod, das ist so etwas Endgültiges. Deshalb Auferstehung. Was soll das? Ein Toter auferstehen. Sie kamen also, um das Grab zu sehen. Und jetzt steht hier, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Ein zweites Erdbeben. Der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Man muss sich das mal vorstellen. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Frauen, diese beiden Marias, von denen wir jetzt gelesen haben, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und das haben sie alle vergessen. Kommet her und seht die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und geht eilend hin. Und sagte seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude. Und riefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, daselbst werden sie mich sehen. Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt seine Jünger, kamen des Nachts und stahlen ihn, dieweil ihr schlieft, geschlafen habt. Stellt euch einmal vor. Freunde, das wäre unverzeihlich, wenn da einer auf der Wache wäre und er schliefe und es war ja versiegelt sogar, das Grab. Und wo es würde auskommen bei dem Landpfleger, wollen wir ihn stillen und schaffen, dass ihr sicher seid. Weil, Freunde, die Todesstrafe drauf war, wenn einer jetzt da so geschlafen hat. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie gelehrt waren. Solches ist eine gemeine Rede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Aber die 11 Jünger, Freunde, da waren es noch 11. Da war der 12. noch nicht eingesetzt. Der Petrus hat gesagt, nachdem Judas weg war, jetzt müssen wir wieder 12 werden. Und dann haben sie 2 Männer genommen und haben das losgeworfen. Und der eine wurde als 12. eingesetzt. Hier war es noch nicht passiert. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und jetzt, die Bibel ist so wahr, meine Freunde. Etliche aber zweifelten. Wussten nicht, ist das eine Halluzination, die wir jetzt haben? Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Welch eine Botschaft! Meine Freunde, wir dürfen getrost sein. Jesus sitzt im Regiment. Wir dürfen wissen, Freunde, das Nächste, was wir erwarten, ist nicht ein Atomkrieg, sondern das Nächste, was wir erwarten, ist die Entrückung der Gemeinde. Dass wir plötzlich sein. Er wird plötzlich kommen, Freunde, und ich meine, wenn ich dieses Evangelium lese, dass da überhaupt nicht die Rede ist von einem Weltkrieg, sondern wie zu den Zeiten Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, und es war eine ganz normale Zeit, und plötzlich war der Herr da, er kommt ja wie ein Dieb in der Nacht. Wir erwarten Jesus. Er hat viel zugelassen. Er lässt viel zu. Wir können nicht alles verstehen, Freunde, Gott sei Dank. Sonst wäre er nämlich nicht Gott, wenn ich alles begreifen würde. Aber er kommt zum Ziel, auch durch die Nacht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir haben einen Gott, der Wunder tut. Manchmal müssen wir lang warten. Und das ist immer ein Problem. Ne? Wisst ihr, Gott hat so viel Zeit und wir haben wenig. Und wenn es dann in die Jahre geht, Freunde, dann wird es prekär. Denn wir wissen, wir sind endlich und die Zeit verrinnt und so. Aber Freunde, er kann uns alles wieder schenken. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Und meine Freunde, wir glauben, dass das wichtig ist. Und ich danke Gott für jeden Missionar, der hinausgegangen ist und hinausgeht. Und Freunde, all das, was sich jetzt tut, wir haben einen Gott, der jetzt ein schnelles Werk tut. Denn die Zeit ist reif. Und wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, dann, meine lieben Freunde, werden wir aufgerafft und sind dann bei ihm. Geht hin und lehret die Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte hier sagen, Freunde, dass wir wieder eine Taufe durchführen wollen. Und zwar werden wir das machen. Ich habe das Aufgebot eigentlich schon erteilt, dort in Sulz am Neckar, in einer Baptistengemeinde, dort wo ich 2-3 Mal pro Jahr am Wort diene, eine wunderschöne Gemeinde. Und dort würden wir das durchführen, wenn jemand Interesse hat an der Taufe, von der große Theologe Professor Karl Barth sagte, zur Taufe geht man, da wird man nicht getragen, der soll sich melden und dann können wir das in die Wege leiten. Also wir haben den Befehl zu gehen, zu verkündigen und Menschen zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was hat er uns befohlen, Freunde? Um jetzt konkret zu werden, was hat er eigentlich uns befohlen? Diese Gebote des Herrn Jesus. Ja, das sind schon unwahrscheinliche Gebote. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Widersteht dem Bösen nicht. Das heißt, vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern überwinde das Böse durch Liebe, Freunde. Das können wir nicht. Das müssen wir uns schenken lassen von Fall zu Fall. Diese Agape, wisst ihr, diese Liebe, 1. Korinther 13, die haben wir nicht in der Wiege bekommen. Die müssen wir erbitten von Fall zu Fall neu. Und er will sie uns schenken. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und jetzt, meine Lieben, komme ich zum letzten Sätzlein dieses gewaltigen Evangeliums. Dieser letzte Satz beginnt mit und. Er gehört also zu dem, was wir schon gelesen haben. Und siehe, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und meine lieben Freunde, wisst ihr, was da steht? Da steht nicht Kosmos, sondern da steht Äon. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters. Er ist da. Und meine Lieben, ich weiß, das hat mich so aufgewühlt, getroffen. Freunde, vor Jahren, und es tut es immer wieder, dass ich da mit Bleistift in meine Bibel hineinschrieb, durch Nebel, durch kritische Situationen, durch das dunkle Tal, auch das Tal des Todesschattens, bleibt er bei uns. Und ich habe da noch geschrieben mit Bleistift, das spricht er mitten hinein in das Getriebe dieser Zeit. Mitten hinein in das unheimliche Spiel dunkler Mächte, mitten hinein in die Nervosität und Angst und Friedlosigkeit unseres gehetzten Daseins. Ich bin bei euch bis an der Welt Ende, bis ans Ende des Zeitalters, bis zum letzten Weltuntergang, wenn dann die neue Erde kommt und der neue Himmel und das neue Jerusalem, bis zum Anfang des großen Neujahrs Gottes mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, da Gerechtigkeit und Frieden wohnt. Und als ich das wieder las, meine lieben Freunde, in meiner alten Bibel, aus der ich Jahrzehnte predige, da habe ich noch an einen Mann gedacht. Der hat gesagt, von guten Mächten wohlgeborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Am Abend und am Morgen. Er sagt nicht am Morgen und am Abend. Freunde, am Abend, bevor die Nacht kommt, ist er da. Und wir dürfen betend einschlafen oder mit einem Wort Gottes. Freunde, es ist viel besser, dass du am Abend noch ein Wort Gottes liest, als dass du noch einen Krimi schaust. Es sind zwar einige, die schauen so viele Krimis, das macht ihnen nichts mehr aus, aber jedenfalls liest doch noch in der Schrift und bete, du kannst betend einschlafen und dann wirst du betend erwachen und dann kannst du ihn wieder mitnehmen in den Tag. Meine Freunde, wir sind umgeben und diese Engel sind dienstbare Geister und helfen uns. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns leitet und führt. Und wir haben den auferstandenen Jesus, und den wollen wir in unserem Gedächtnis halten. Diesen Jesus Christus, der auferstanden ist, und immer wieder neu an ihn denken. Und er umgibt uns, und er ist bei uns, alle Tage, bis an der Weltende. Amen. Vater im Himmel, du bist einfach wunderbar. Du hast uns beschenkt mit deinem Sohn. Wir dürfen ihn haben. Er lebt. Er ist auf der ganzen Welt zur selben Zeit durch den Parakletos, durch den Heiligen Geist. Und Heiland sollte eines unter uns sein, das Angst hat vor dem Kommenden, Befürchtungen hat. Herr, gib Gnade, dass es dein Wort jetzt hört, fürchte dich nicht. Glaube nur. Und Herr, ich will noch ein Wort sagen. Warte. Warte, er wird's wohl machen. Und jetzt danke ich dir, du Auferstandener. Segne du unser Rösli, gib ihr Kraft und auch den Kindern, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du unseren Freund frei gemacht hast und jetzt hilf. Und gib Gnade auch mit dieser Beerdigung. Herr, ich rühme dich. Du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und ich sage Amen. Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben, und Gott bevolle, betet für uns und wir beten für euch. Und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Preist dem Herrn.